RD. Jan, wie viele Dark Romance Bücher hast du letzte Woche gelesen?
Sagen wir mal so, letzte Woche war keine typische Woche, weil ich mich ja für heute vorbereitet habe. Und da habe ich 2 ganz gelesen und ungefähr 4, 5 angelesen. Also doch relativ viel.
Man merkt auf jeden Fall, die Vorbereitung für diesen Podcast ist eine sehr vielfältige Tätigkeit. Diesmal hatten wir einen Deep Dive in Dark Romance. Aus Gründen werdet ihr später ja noch hören. Aber nochmal schnell am Anfang die Frage auf einer Skala von 1 bis 10. Wie überrascht warst du von diesen, ich sag mal, 2,75 Büchern, die du gelesen hast?
Eine solide 6, würde ich sagen.
Mhm.
Und du?
Also wenn 10 am meisten überrascht ist, eine solide 6.
Ja.
Ich glaube, ich war schon doch auch bei einer 9. Eine neue Folge Eat, Read, Sleep, das heißt die besten 9 Bücher für euch in harter Arbeit ausgesiebt von uns.
Wir sind Jan Ehlert
und Katharina Marenholz.
Wir sind Kulturredakteure beim Norddeutschen Rundfunk und wir teilen mit euch alle 2 Wochen unsere Leseliebe, unsere Lese-Highlights und eben auch die Überraschungen.
Und falls ihr Eat, Read, Sleep noch nicht abonniert habt, dann macht es jetzt ganz schnell. Einfach auf Folgen gehen, so heißt das in den meisten Apps. Oder auch merken, heißt das auch manchmal. Und dann unbedingt die Push-Nachrichten aktivieren. Dann verpasst ihr wirklich keine Folge.
Und heute wird es übrigens, das ahnt ihr jetzt schon, dark bei uns, dunkel. Denn wir haben uns mal das Thema Dark Romance vorgenommen und eine Autorin dazu eingeladen, die in diesem Genre sehr, sehr erfolgreich ist. Aber wie in jeder Folge gibt es erstmal zur Stärkung etwas zu essen, hoffe ich zumindest.
Die literarische Vorspeise.
Ja, guck mal, ich habe eine Überraschung für dich mitgebracht, Jan. Das ist nämlich ein Gericht aus deinem Buch.
Oh.
Also aus dem Buch, das du mitbringst, was ich natürlich auch zur Vorbereitung gelesen habe. Kannst du raten, was das ist?
Also auf einer Überraschungsskala von 1 bis 10 bin ich jetzt bei 10. Ich hatte okay. Mit was ganz anderem gerechnet.
Hm. Ja, kannst mal sehen.
Es sieht aus wie eine Quiche, aber ich kann mich an keine Quiche in meinem Buch erinnern.
Es ist tatsächlich eine Melktert, also
oh,
Milchtart, klingelt jetzt.
Da klingelt was, ja.
Ich tue es dir erstmal auf.
Da habe ich mich beim Lesen gefragt, was das eigentlich sein soll. Dann habe ich schnell weitergelesen.
Ach, guck mal, das ist interessant. Ich habe natürlich sofort gegoogelt. Es ist ein typisch südafrikanisches Dessert, mitgebracht von den holländischen Siedlern im 17. Jahrhundert. Das waren Milchbauern und es besteht auch zu großen Teilen aus Milch.
Also gesund.
Auf jeden Fall gesund, wenn man den Zucker aus den Augen lässt, der da auch reichlich drin ist. Wir reden ja später noch über das Buch, aber vielleicht so viel, das spielt gar nicht hauptsächlich in Südafrika, aber die erste Szene spielt da und ich fand halt, dass der Autor es auf diesen wenigen ersten Seiten schafft, dass man sofort ein Gefühl für dieses südafrikanische Setting bekommt. Unter anderem, weil er auch südafrikanische Gerichte beschreibt und eben auch dieses hier erwähnt, Melktert, in einer etwas irritierenden Weise erwähnt er es. Dazu kommen wir, glaube ich, später auch nochmal. Ich habe es auf jeden Fall dann gegoogelt und dachte so, ach, interessant. Und wenn in einem Buch schon auf Seite, keine Ahnung, 3 oder so ein Gericht vorkommt, dann muss ich das machen.
Es sieht aus ein bisschen wie Käsekuchen oder wie Vanillepudding auf Teig?
Da liegst du schon mal sehr, sehr gut. Es ist im Grunde Vanillepudding auf Tartteig, also Mürbeteig. Mhm.
Und da ist so ein kleines Gewürz noch drauf.
Zimt und Zucker. Es ist Zimt und Zucker obendrauf und es ist sehr viel Zucker innen drin.
Okay, ich probiere es mal. Vanillepudding mag ich aber, also es wird gut gehen.
Ein Glück. Mhm. Ich habe es noch gar nicht probiert. Du bist der Erste.
Wie, du hast es noch gar nicht probiert?
Naja, guck mal, ich wollte es doch intakt mitbringen.
Ja, aber hast du nicht 2 gemacht, um auch einen zu essen? Okay, aber du kannst es mit gutem Gewissen probieren.
Okay.
Es schmeckt sehr lecker. Also ich fühle mich gleich gebeamt auf diese Farm. Eine Farm ist es ja nicht, aber auf dieses Landhaus in Afrika. Karin Blixen lässt grüßen.
Genau, und Melktert, das ist ja das Afrikaanswort dafür, also Milchtert, ist in Südafrika, habe ich gelernt, offenbar ein Signature-Dessert. Also das gibt es da überall beim Bäcker, im Supermarkt, auf Märkten. In jeder Familie wird das regelmäßig anscheinend serviert.
Wunderbar. Eat, Read, Sleep, der Podcast, der auch die Gerichte der Welt zu euch bringt.
Ja, ich dachte, das wäre was für dich, wo du doch sonst die literarische Weltreise betreibst.
Wunderbar. Also du siehst, ich habe schon fast aufgegessen. Gut, dass du die ganze Melktart mitgebracht hast.
Ja, du darfst gerne später, wenn wir zu dem Buch dann endlich kommen, noch ein weiteres Stück essen. Nicht
aber
probieren, essen.
Aber vorher kommen wir dann zu anderen Büchern, die wir gelesen haben. Unter anderem diesem hier.
Die Bestseller-Challenge.
Wir haben gelesen Der Gott des Waldes von Liz Moore. Ein Thriller, der uns tief hineinführt in die wilden Wälder Nordamerikas, in die Adirondacks. Das habe ich mehrfach gegoogelt. Ja. Da habe ich gegoogelt, um zu gucken, wie man es ausspricht.
Aber Adirondack, kanntest du nicht den Adirondack-Stuhl?
Ja, aber ich wusste nicht, wie man ihn ausspricht.
Ach so, aber weißt du, was es ist? Ne? Diese weißen Stühle mit dieser tiefen, so nach hinten abfallenden Sitzfläche, die in vielen Parks ja auch stehen. Da war ich sofort ein bisschen elektrisiert, weil ich nämlich nicht wusste, dass die nach diesem Gebirge benannt sind.
Ah, okay, guck mal. Das wusste ich. Ich wusste aber nicht, wie man sie ausspricht.
Ja, guck.
Also die Adirondacks, wobei ich einen YouTube-Film gesehen habe, wo fünf Menschen es fünfmal unterschiedlich aussprechen. Aber die Mehrheit sagt dann das. Dort nämlich in diesen, ich sag's nochmal, Adirondacks findet seit vielen Jahren ein Zeltlager für Kinder statt. Gemeinsames Singen, gemeinsame Wanderungen, auch gemeinsames Überlebenstraining, denn Wälder sind gefährlich. Schon so mancher Wanderer hat seine Orientierung verloren und ward nie mehr gesehen. Deswegen ist die wichtigste Regel, die den Kindern gleich zu Beginn beigebracht hat. Kathrin, hast du sie dir gemerkt?
Ja, wenn man sich verläuft, sehr laut schreien.
Genau, setz dich hin und schrei. Und eines Morgens ist aber trotzdem eines der Kinder verschwunden. Barbara van Laar ist weg, ausgerechnet die Tochter der reichen Besitzer des Naturschutzgebiets und der Organisatoren dieses Zeltlagers. Für die diese Nachricht traumatische Erinnerungen hervorholt, denn auch ihr Sohn ist vor einigen Jahren schon spurlos im Wald verschwunden und niemals wieder aufgetaucht. Und so springt dann die Geschichte zwischen den beiden Zeitebenen hin und her, rollt noch einmal auf, was damals geschah. Das ist übrigens, ich weiß nicht, wie du das fandst, ich fand das ganz geschickt gemacht, dass über jedem Kapitel so ein Zeitstrahl ist, wo dann immer das, wo man sich gerade befindet, fett hervorgehoben wird.
Richtig gut fand ich das. Der wird auch so fortgeführt und das fand ich richtig super, denn es war schon ein bisschen verwirrend mit den Zeiten. Aber dadurch, dass du einfach oben geguckt hast, wusstest du sofort, wo du bist. Das könnte ich mir für viele Bücher vorstellen, hilfreich vorstellen.
Es würde helfen, ja. Wir steigen aber auch ein in die unterschiedlichen persönlichen Erlebnisse und auch Traumata der Menschen im Zeltlager. Zum Beispiel von Louise, der Betreuerin. Die hat das Verschwinden von Barbara entdeckt und fürchtet jetzt um ihren Job, denn sie war nicht so ganz anwesend in der Nacht. Und eigentlich hat sie aber von einem ganz anderen Leben geträumt. Wir erfahren von TJ, der eigenbrötlerischen Leiterin des Zeltlagers, die ihren kranken Vater pflegt. Wir erfahren von Tracy, einem schüchternen Mädchen, das unter der Trennung ihrer Eltern leidet und das im Zeltlager Barbaras einzige Freundin war und viele, viele weitere Personen. Und dann ist da auch noch Jacob, der Schlitzer, ein verurteilter Mörder, dem die Flucht gelingt und der auf dem Weg in die Adirondacks ist, in sein ehemaliges Jagdgebiet. Also ein Buch, das schon bei dieser Zusammenfassung viel, viel Spannung verspricht. Löst es das für dich auch ein, Katharina?
Ja, ich habe das gern gelesen. Ich bin da völlig unvorbereitet reingegangen. Es ist ja lustig, wenn der Bestseller am Ende einer Folge gezogen wird. Und ich war halt nicht dabei, als ihr es gezogen habt, du und Daniel. Ich kriegte dann nur so eine WhatsApp-Nachricht. Wir haben gezogen, Der Gott des Waldes. Und ich habe das dann auch in dem Moment nicht weiter gegoogelt. Ich habe einfach angefangen, das zu lesen. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass es ein Thriller ist und bin völlig unvorbereitet da reingegangen und fand das, man konnte das sehr gut lesen. Ich fand es jetzt nicht so irre durchgehend thrillermäßig spannend, eher so gesellschaftsromanartig. Vieles hat mich an Papierpalast erinnert, weil es so ein amerikanisches Sittengemälde am Ende auch ist. Ich fand es einen Tick zu lang. Also ich fand, dass sich doch einiges dann wiederholt hat und auch etwas unübersichtlich, was die ganzen Leute angeht. Ich hätte mir ein Personentableau ähnlich wie diese Zeitleiste gewünscht. Das hätte mir auch ein bisschen geholfen. Und Empfehlung von Barack Obama auf seiner Summer Reading List gewesen letztes Jahr.
Ja, es macht ja auch, also bei mir zumindest, trotz allem Lust, in dieses Naturschutzgebiet mal hinzufahren. Natürlich dann auf den Wegen zu bleiben und mich hinzusetzen, wenn ich mich verlaufe. Aber man bekommt doch schon so ein Gefühl dafür, wie toll das da sein könnte.
Ich bin ja gar nicht so ein Wald. Also Wald ist ja so gar nichts für mich. Das ist mir einfach zu schattig und zu viele mögliche Tiere, die da sind.
Ich habe die Tiere, okay, das ist vielleicht auch nicht so ganz meins. Bären gibt es da ja auch. Aber ich habe im ersten Kapitel doch etwas gehadert. Es beginnt mit diesem Satz, das Bett ist leer. Und das fand ich schon mal super kurz und knapp und da ist was passiert. Man merkt, irgendetwas möglicherweise Schlimmes ist passiert. Und dann kommt aber auch sehr schnell ein Satz, aus der Sicht von Louise, der heißt, später wird sie die 10 Sekunden, die zwischen dieser Wahrnehmung und ihrer daraus resultierenden Schlussfolgerung liegen, als Beweis dafür werten, dass Zeit ein menschliches Konstrukt ist und je nach Gefühlslage, sprich Chemikalien im Blut, entweder schneller oder langsamer vergeht. Und da war ich schon wieder ausgebremst. Das ist der erste Absatz. Ich dachte,
ja, ich erinnere mich daran, das stimmt, dachte ich auch so.
Ich hoffe, das bleibt nicht so, aber es bleibt nicht so. Ich finde doch, es ist sehr flüssig geschrieben, sehr gut geschrieben, man kann dem gut folgen. Es sind sehr viele Personen, das stimmt. Aber ich hatte das Gefühl, es fokussiert sich immer auf einzelne Personen, die dann auch gerne mal wieder verschwinden und abtreten können, sodass es nicht ganz so verwirrend war, weil man dann doch relativ eng bei einigen Personen bleibt.
Interessant ist ja, dass es sehr um diese reiche Familie von La kreist, aber nie aus deren Perspektive. Außer aus Alice natürlich, aber die Männer in der Familie, die eine wichtige Rolle spielen, die werden einfach immer nur von anderen beschrieben. Das fand ich so einen ganz interessanten Schachzug von der Autorin. Man kreist so um diese reiche Familie, die immer noch leidet unter dem Verschwinden ihres Sohnes und deswegen sie als Tochter irgendwie so gar nicht wahrnehmen. Also die läuft da so mit, aber das ist ja ein Hauptaspekt.
Ja, sogar vielleicht der Hauptaspekt, wie du sagtest, ein Thriller, man vergisst irgendwann eigentlich völlig, dass Barbara verschwunden ist. Das spielt dann auch über mehrere, ich glaube 100 Seiten gar keine Rolle mehr, weil es dann darum geht, was ist eigentlich mit dem Sohn passiert, weil es dann darum geht, was ist eigentlich bei den Van Lars passiert.
Genau.
Barbara ist halt auch weg. Und
was
irgendwann
mit Karl
erst,
passiert.
Und irgendwann erst, nachdem dann der Fall des Sohnes geklärt wurde, dann kann man sich wieder Barbara zuwenden. Ich habe mich gefragt, ob mich das stört und dann fand ich nein, denn gerade dieses Eintauchen in das Gesellschaftskritische, das war ja das Spannende. Also ein Thriller, wo es nur darum geht, rauszufinden, who done it, der ist ja auch relativ schnell auserzählt. Aber hier gibt es so viele Schichten, so viele Ebenen, in die man eintaucht. Und ja, sehr viele Personen, das haben auch einige in der Community als sehr verwirrend empfunden. Aber was mir sehr gefallen hat, ist, dass eigentlich alle Fäden, die ich irgendwo gefunden habe, die gelegt werden, am Ende alle wieder aufgegriffen werden. Das finde ich großartig.
Es sind ja auch viele Themen, die durchaus über einen Krimi-Plot hinausgehen. Also so soziale Ungerechtigkeit spielt ja eine große Rolle. Wohlstandsverwahrlosung, also die Kinder dieser reichen Familie, die im Grunde auch der Sohn ja nicht so richtig beachtet werden. Machtmissbrauch, Feminismus. Also es sind nicht nur viele Personen, sondern auch viele Themen. Mhm. Aber ich habe es, wie gesagt, gerne gelesen und tatsächlich ist das Feedback der Community auch durchweg positiv. Also wir haben auch ganz viele Mails bekommen, toll. Viele haben auch diese fast 600 Seiten, sind das ja fast, ne, mitgelesen mit uns. Daniela aus Berlin zum Beispiel, die hat nämlich gesagt, wer das Buch anfängt, kann es nicht mehr aus der Hand legen und fand die Charaktere interessant, die Story spannend und packend und sagt, ah, guck mal, hier steht es, 588 Seiten, nicht eine zu viel. Das würde ich nicht ganz unterschreiben. Ich dachte zwischendurch so, na gut, okay. Und Silvia ist auch total begeistert. Sie hat mit den Protagonistinnen gelitten, wie sie von den Männern ungerecht behandelt wurden und wurde auch immer wieder von den Wendungen überrascht. Spannend bis zum Schluss und interessant, diesen Schluss, schreibt sie, habe ich das ganze Buch über nicht erwartet. Hat dich der Schluss auch überrascht? Oder hast du es geahnt?
Doch. Ich vielleicht so ab Seite 480 habe ich es geahnt, aber okay, wirklich sehr, sehr spät.
Ja,
das hat
gut,
mich doch überrascht.
Es werden jetzt halt zwei Verschwinden aufgelöst.
Ja, den ersten Schluss habe ich, glaube ich, früher geahnt.
Ja, du bist ja ein Checker.
Ein gewiefter Krimileser. Was ich spannend fand, es gibt ganz unterschiedliche Meinungen. Stephen King hat ja beispielsweise ein Blurb geschrieben, wo er sagt, ab Seite 200 kann man das Buch gar nicht mehr weglegen. Mhm. Elisa hat geschrieben, sie hat ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, zu viele Personen, aber ab Seite 100 war sie richtig drin.
Okay.
Und jemand anders hat geschrieben, ab Seite 150 konnte ich es nicht mehr weglesen.
Okay.
Ich wollte nochmal nachschauen, wo bei mir eigentlich der Punkt war, wo ich dachte, das will ich auf jeden Fall zu Ende lesen, aber es war relativ früh.
Den Punkt gibt es ja vielleicht bei dir gar nicht, denn du wusstest ja von Anfang an, dass du es lesen musst.
Aber ich würde mich, glaube ich, Stefanie anschließen. Die schrieb uns, sie hat das Buch geliebt. Ein richtiger Page-Turner und auch sprachlich gewandt und inhaltlich niveauvoll. Also gar nicht stumpfe Gewalt, gar nicht.
Gar nicht, nee. Guck mal, und ich sehe gerade hier nochmal, Christine aus Itzstein hat das Buch am Feiertag, am 1. Mai gelesen, also an einem Tag, und uns direkt danach geschrieben, oha, ich habe wirklich den ganzen Tag auf der Terrasse gesessen und diesen Thriller gelesen. Eigentlich bin ich keine Thriller-Leserin, aber ab und zu eben doch. Und es hat sich diesmal sowas von gelohnt.
Großartig. Also größtenteils ein sehr positives Feedback
total,
von unserer Community.
Von uns auch.
Von uns auch. Das haben wir eigentlich selten, so eine Einhelligkeit. Und sogar Barack Obamas unserer Meinung.
Ja, das ist sehr gut.
Also, Der Gott des Waldes ist bei C.H. Beck erschienen, geschrieben hat ihn Liz Moore, übersetzt von Cornelius Hartz. Das Buch kostet 26 Euro und dafür, für diese 26 Euro, kriegt ihr stolze 588 Seiten.
Auf jeden Fall ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, kann man sagen. Ich muss gerade mal gucken, Jan, wie viel Seiten eigentlich das Buch hat, was ich heute mitgebracht habe.
Auch viele.
448. Hast du es durchgeschafft?
Mit kleinen Aussetzern drin.
Mit kleinen Aussetzern. Ich bin gespannt, was das für Aussetzer sind. Ich habe mitgebracht diesmal endlich das ganze Leben von Roberta Recchia oder wahrscheinlich Roberta Recchia. Ist eine italienische Autorin, die ich nicht kannte vorher. Das Buch spielt in Rom in den 1980er Jahren. Stelvio und Marisa Ansaldo haben sich auf schwierigen Wegen gefunden und sind jetzt eine glückliche Familie. Der Sohn ist ein berühmter Konzertpianist, die Tochter Betta gerade 16 geworden und dabei das Leben in vollen Zügen zu genießen. Aber dann passiert ein schreckliches Unglück, das schrecklicherweise auf dem Klappentext in Teilen verraten wird. Das finde ich so schade. Und deswegen verrate ich es jetzt hier an dieser Stelle nicht. Und wenn ihr Spoilerphobie habt, lest den Klappentext nicht. Ist das für dich eigentlich ein Problem, wenn du so einen Spoiler hast? Magst du das Buch dann weniger gern lesen?
Ich lese meistens gar keine Klappentexte vorher.
Aber wenn es sonst von wem anders kommt?
Ja, schon.
Ja.
Ich möchte mich schon überraschen lassen.
Okay, mich stört es ja eigentlich gar nicht. Ich mag manchmal ganz gerne, wenn ich ungefähr weiß, worauf es hinausläuft. Ich lese auch bei Serien oft so, was noch so alles passiert. Bin ich ein bisschen vorbereitet. Deswegen, für mich ist es nicht schlimm. Ich kann immer für alle Sachen gespoilert werden. Ja, aber wir wollen...
Oh nein, ich vermeide manchmal sogar, wenn ich mich auf ein Buch richtig freue, dann vermeide ich es, Besprechungen zu lesen, Rezensionen. Auch auf Instagram wische ich immer schnell weiter, wenn ich das Buch irgendwo sehe, weil ich auf gar keinen Fall wissen möchte, was da passiert.
Ich glaube, das geht den meisten Leuten so. Es ist ein bisschen seltsam, wie ich da drauf bin an dieser Stelle. Also wir verraten es jetzt hier nicht. Wir sagen nur, es passiert ein schreckliches Unglück in der Familie von Stelvio und Marisa, dass diese Familie wirklich in den Grundfesten erschüttert. Und dann kommen weitere Protagonisten ins Spiel. Bettas Cousine Miriam spielt eine große Rolle und ein sehr besonderes Geschwisterpaar, die bestimmen den zweiten Teil des Buches. Mir wurde ja vor der Lektüre geraten, die ersten 78 Seiten zu überspringen. Für solche Hinweise bin ich eigentlich recht dankbar. Es ist kein Prolog, aber es ist sozusagen das erste Kapitel. Ich habe es dann aber doch gelesen und überraschenderweise fand ich das richtig toll, das erste Kapitel. Ich hatte eher danach so einen Hänger, als es dann in dieses zweite Zeitebene auch geht.
Aber es gibt dann ja doch noch diesen Prolog, wo Stelvio im Bett liegt und Marisa ihn beobachtet und noch einmal nachdenkt, dass sie ihn doch jetzt begehrt. Und zwar zum letzten Mal
so,
in ihrem Leben.
Okay, den Prolog habe ich natürlich nicht gelesen. Diese anderthalb
Seiten. Dann ist gut, denn ich war gerade sehr, sehr überrascht. Weil ich beim Lesen dieses Prologs dachte, hoffentlich liest Katharina den nicht.
Nee, habe ich nicht gelesen. Aber das erste Kapitel sollte ich überspringen. 78 Seiten habe ich aber eben nicht gemacht und fand dieses erste Kapitel ganz, ganz schön, wie die sich kennenlernen und zusammenkommen. Und danach hatte ich ein bisschen einen Hänger, aber ich habe dann durchgehalten und am Ende fand ich es wirklich ein tolles Buch. Ich habe das echt gerne gelesen. Ich fand das ganz interessant. Aber bevor ich sage, was ich daran mochte, sag du doch mal, wo dein Hänger war.
Im Prolog kurz. Das war
die anderthalb Seiten.
Ja, ich fand dieses Kennenlernen zwischen Marisa und Stelvio, ich kann das nicht so schön italienisch sagen wie du, das hat mir richtig gut gefallen, weil es ja auch so eine unerwartete Liebesgeschichte ist, die eigentlich überhaupt gar nicht, also so viel darf man vielleicht spoilern, es war keine Liebesheirat, zumindest nicht aus Marisas Sicht. Und wie dann trotzdem beide zueinander finden, es am Ende dann doch eine ganz große Liebe wird, das fand ich sehr, sehr schön beschrieben.
Ganz
sehr,
schön.
Sehr nachvollziehbar beschrieben, wie man sich dann eben doch annähert. Auch so ein, schönes Gegenmodell, sonst liest man ja eigentlich immer Bücher, wo sich die Menschen am Anfang lieben und dann geht alles kaputt und hier ist es umgekehrt. Das fand ich sehr wohltuend. Ich hatte Hänger manchmal. Manchmal ist es mir zu viel Gefühl und zu viel, das klingt jetzt blöd, wenn ich sage zu viel Gefühl.
Nö, aber, kann ich total verstehen.
Also manchmal sind mir die Emotionen zu absolut, die da auftauchen. Also wenn ich einen Satz zitieren darf, der ist relativ am Ende, da sagt dann zum Beispiel Marisa, glaubst du, dass wir Schmerz eines Tages hinter uns lassen werden? Werden wir irgendwann erfahren, dass alle Ungerechtigkeit, alles Leid unbedeutend sind im perfekten Gleichgewicht der Welt? Das ist ein schöner Satz und ich mag auch die Aussage dahinter. Mir ist das manchmal ein klein bisschen zu viel auf der Kitsch-Skala nach oben, aber auf jeden Fall mehr als erträglich. Also ich habe die Geschichte wirklich gerne gelesen.
Ich fand es halt interessant, dass das Buch einerseits schon kitschig ist, kitschige Anteile hat, viel Pathos auch, aber andererseits auch ganz dark und brutal in anderen Passagen ist. Und diese Mischung hat mich am Anfang total irritiert und dann am Ende dachte ich so, ja, das ist eigentlich cool. Sowas in der Art habe ich noch nie vorher gelesen, dass sich das dann auch so zusammengeht dann am Ende.
Und es hat auch eine überraschende Themenvielfalt. Am Anfang denkt man, wenn man weiß, was das Unglück ist, das ich jetzt ja auch nicht spoilern darf, dann denkt man, okay, es geht jetzt vielleicht auch darum, wie geht eine Familie mit so einem schrecklichen Unglück um. Und das ist es aber nicht nur. Also es ist natürlich auch, aber das steht gar nicht so sehr im Fokus, sondern es verzweigt sich dann viel, viel mehr. Und dann gibt es natürlich auch noch eine Liebesgeschichte. Miriam lernt jemanden kennen, einen morally gray Charakter, könnte man vielleicht sagen, einen jungen,
einer Bad Boy.
Ja. Schwierigen Vergangenheit, der sich nachts an geschlossenen Melonenständen herumtreibt. Aber solche Details, die vom eigentlichen Klischee abweichen, die fand ich dann wieder schön. Dass der Drogendealer beim geschlossenen Melonenstand steht und eben nicht da, wo Drogendealer sonst in allen anderen Romanen stehen, an irgendwelchen Bushaltestellen. Also diese kleinen Beobachtungen, die haben es für mich dann immer wieder spannend gemacht.
Ja, und ganz tolle Protagonisten. Also dieser Drogendealer und dann seine familiäre Konstellation, sage ich mal vorsichtig, weil das sollte man auch nicht verraten. Ganz tolle Charaktere. Also wirklich ein Buch, das mich überrascht hat von einer Autorin, die ich bis dahin nicht kannte. Roberta Recchi hat schon ein Buch veröffentlicht bei Fischer. Und ich habe gerade erfahren, dass im Herbst, glaube ich, ein neues kommt. Das werde ich mir auf jeden Fall auch angucken danach. Endlich, das ganze Leben heißt dieses Buch, ist übersetzt aus dem Italienischen von Christiane Burkhardt, erschienen bei Fischer, 448 Seiten, 24 Euro.
Machst du das dann eigentlich häufiger, wenn dir eine Autorin gefällt, dass du dir dann auch die früheren Bücher alle kommen lässt?
Kommen lässt, schön gesagt. Nein. Also früher habe ich das immer gemacht, aber jetzt, wo wir so viel lesen müssen, schaffe ich das einfach nicht. Also ich mache es manchmal, aber...
Es kann auch manchmal eine kleine Ernüchterung sein, wenn man feststellt, es hat schon Gründe, warum erst der dritte Roman ein Erfolg wurde.
Das passiert tatsächlich, ne? Dass nur der dritte Roman ein Erfolg wurde oder erst der dritte Roman überhaupt ins Deutsche übersetzt wurde, aus Gründen. Mhm. Ich hatte mal so eine Jugendbuchautorin, bei der war das so, Alice Oseman, relativ bekannt. Heartstopper, diese Graphic-Novel-Geschichte von zwei schwulen Jungs in England. Und da sind dann danach ihre ersten Bücher erschienen. Und da merkt man schon, oh, die braucht noch ein bisschen.
Und trotzdem ist das spannend, weil man immer sieht, was angelegt ist. Also Total. Ich mache das ganz gerne, weil man dann vielleicht auch besser noch einen Werdegang von Autoren und Autoren verstehen kann. Wenn man aber die Zeit dazu hat, das stimmt. Wenn der 27. Roman erst ein Erfolg wird,
dann
wird es schwer, das alles aufzuholen. So, und jetzt kommen wir zu dem Buch, aus dem diese Melktat ist.
Ja,
eine gute Gelegenheit. Mein Stück ist schon längst aufgegessen. Ich würde gerne ein zweites haben.
Bitte.
Wobei die Melktat auf eine falsche Spur führen könnte. Du hast es ja schon gesagt, eigentlich ein Gericht aus Südafrika.
Ja.
Das Buch, was ich mitgebracht habe, spielt aber eigentlich zu großen Teilen auf Penang. Eine Insel im heutigen Malaysia, damals war das eine britische Kolonie. Dort leben Leslie und Robert Hamlin, ein lang schon verheiratetes Ehepaar, auf ihrem sehr luxuriösen Gut, dem Cassowary House. Und eines Tages bekommen sie Besuch von einem Jugendfreund Roberts, dem Schriftsteller William Somerset Maugham, hier im Buch Willy genannt. Er kommt gemeinsam mit seinem Sekretär Gerald, mit dem ist er gerade auf Asienreise, wäre dort beinahe ertrunken und braucht jetzt einen Ort, wo er auch ein bisschen wieder zu Kräften kommen kann. Maugham war ja, hast du eigentlich Somerset Maugham gelesen,
Katharina? Ja, ist schon lange her, auf Messers Schneide, tolles Buch.
Er war ja als Schriftsteller berühmt für seine tiefen Einblicke in unglückliche Beziehungen, könnte man sagen, die er dann in seinen Büchern meistens nur leicht verfremdete, manchmal auch gar nicht verfremdete und damit so manche Beziehung wahrscheinlich auch beendet hat. Im Buch wird das schön beschrieben. Robert sagt, er tut nichts lieber, als in den Skandalen und Geheimnissen anderer Menschen herumzuschnüffeln. So warnt er seine Frau, denn auch Leslie hat ein Geheimnis, das mit einem chinesischen Revolutionär zu tun hat und mit dem titelgebenden Haus der Türen, denn so heißt dieser Roman, das Haus der Türen. Das ist ein Haus, fand ich ein ganz tolles Bild, dessen Besitzer alte historische Türen sammelt, kunstvoll verzierte Türen aus dem asiatischen Raum und die dann überall in diesem Haus aufgehängt hat, sodass im ganzen Haus Türen sind, die irgendwo hinführen, manchmal auch nirgendwo hin. Erzählt wird diese Geschichte zu großen Teilen aus der Sicht von Leslie, die ihre Lebensgeschichte Willy Maugham anvertraut und die sich erinnert an ihre Zeit als junge Ehefrau, die Kinder waren noch ganz klein, wo sie in den Strudel der Revolution zu geraten droht und wo sie aber auch noch einmal Revue passieren lässt, was für große Skandale es denn in der Gesellschaft von Penang damals in der europäischen Gesellschaft gab. Ganz besonders erinnert sie sich an den Mord, den ihre Freundin Ethel an ihrem Liebhaber Willie Stewart begangen haben soll und an den darauf folgenden Gerichtsprozess, ein historischer Prozess, der große Wellen schlug. Es wird aber auch aus der Perspektive von Morham erzählt, der mit seinem Sekretär eben dort ist, der in Wahrheit aber Gerald sein Liebhaber ist, der wahrscheinlich wegen seines Geldes mit ihm zusammen ist. Und Willie versucht, dem bürgerlichen Leben zu entkommen. Es gibt nämlich noch Ehefrau und ein Kind, die in England geblieben sind und der aber tatsächlich auch Stoff sammelt für ein neues Buch und dabei vor der Frage steht, darf er das erzählen? Darf er Leslies Leben und Leslies Ehe eigentlich zerstören, wenn er das Ganze aufschreibt? Das Haus der Türen von Tan Tuan Eng bei Dumont erschien, war auch für den Booker Prize nominiert. Ein Buch, das alles mitbringt, was ich liebe. Es geht um berühmte Schriftsteller, es geht um ferne Länder, es geht um Familiengeheimnisse. Ich habe es geliebt.
Es war auch viel dabei, was ich gerne mag. Deswegen habe ich es auch sehr gerne gelesen. Romanbiografien ist ja im Grunde eine Romanbiografie, also zumindest ein Auszug aus einer Biografie. Finde ich ja toll, haben wir ja schon öfter darüber gesprochen. Somerset Maugham, total interessante Person auch. Und als du gesagt hast, jetzt ist dieser Mordprozess, oder darf sie es erzählen? Sie hat es ja, er hat ja dann eine Erzählung draus gemacht. Also der echte Somerset Maugham hat ja die Erzählung Der Brief geschrieben, eine seiner erfolgreichsten Erzählungen. Und da geht es halt um diesen Mordprozess, wo Ethel Proudlock angeklagt ist, ihren Liebhaber ermordet zu haben. Das ist ja ein großer Teil auch dieses Buches. Und ich finde, dass eine ganz tolle Stimmung entsteht. Habe ich ja schon am Anfang gesagt. Also es beginnt in Südafrika und endet in Südafrika. Und dazwischen spielt es auf dieser Insel Penang. Und ich war sowohl in dem Südafrika-Setting als auch in diesem Penang-Setting total sofort drin. Das hat der Autor ganz toll beschrieben, finde ich. Auch diese Gesellschaft, diese kolonialistische Gesellschaft, die da herrschte, mit ihren ganz eigenen Regeln.
Bloß nicht mit Einheimischen was anfangen, ist eine dieser Regeln zum Beispiel.
Ja, und ständig irgendwie einen Drink einschenken, das verbinde ich so total damit. Ich habe das sehr gern gelesen. Es ist schon sehr literarisch. Wenn so sehr literarische Bücher sich dann auch noch so gut lesen lassen, dann bin ich immer sehr froh.
Und was ganz toll ist, du hast es gerade angesprochen, es gibt dann diese Geschichten, die daraus entstanden. Der Band heißt der Kasuarinenbaum. Eine Kasuarine, das wollte ich auch nochmal googeln. Ich müsste mehr googeln. Hast du es gemacht, was das eigentlich ist für ein Baum? Ein Baum, der so hässlich sein soll wie die Vögel, die Kasuare heißen.
Ich habe es gar nicht gegoogelt, aber das können wir ja, wo ist mein Handy, können wir ja mal kurz machen. Ich habe nur gegoogelt, wie die Erzählung heißt und ich habe gesehen, du hast es mitgebracht.
Ja, denn ich habe das Buch bei mir im Schrank gehabt und habe es gelesen und wenn man nach diesem Buch noch einmal diese Kurzgeschichten liest, was Somerset Maugham daraus gemacht hat, also wie er diesen Prozess gegen Ethel einbaut, wie viele Details man dann wiederfindet, wie viel davon jetzt wirklich Maugham so verfremdet hat oder wie viel sich Tan Tuan Eng ausgedacht hat, sei mal dahingestellt.
Ja, aber das
aber es ist toll zu sehen, wie dann daraus tatsächlich noch Geschichten entstanden sind.
Also guck, ich habe es jetzt gefunden. Er sieht gar nicht hässlich aus.
Grün.
Ein bisschen grün, ja. Hauptsächlich grün. Wie ein grüner Baum halt. Weiß ich auch nicht.
Und ich habe dieses Buch auch mitgebracht, weil, das lernen wir in dem Buch, William Somerset Maugham hat auf alle seine Bücher ein Zeichen drucken lassen, ein Kolophon, ein sogenanntes.
Das fand
und
ich
da
so cool.
Das
habe ich nämlich dann gegoogelt. Dieses Zeichen, also ich weiß gar nicht, wie soll man das beschreiben? Das ist so ein Strich und dann so eine Art Dach, so ein bisschen wie so ein Kirchendach, so gewölbt und dann sind da lauter so Zacken dran. Und das habe ich gegoogelt, vor allen Dingen auch um zu gucken, ist das wirklich auf seinen Büchern drauf? Ich hatte keins zu Hause, aber schön, dass du es mitgebracht hast. Mitten drauf hier dieses Zeichen.
Es soll den bösen Blick abwehren, es kann einem nichts passieren.
Es ist so wie die Hand der Fatima oder wie dieses Auge, was man in Griechenland überall kaufen kann, das den bösen Blick abwehrt, eine Variante davon und er hat es auf alle seine Bücher oder manchmal auch nicht aufs Cover, sondern innen drin drucken lassen. Wusste ich nicht, fand ich total witzig. Und um nochmal auf diese Milchtat zurückzukommen, das kommt ja gleich am Anfang vor und ich war kurz ein bisschen genervt, weil auf den ersten 5 Seiten mehrere unübersetzte und unerklärte Begriffe auftauchen. Also zum Beispiel Melktat. Stoop oder spricht man das so? Stoop oder Stoep, keine Ahnung, das Afrikaanswort für Veranda. Und die sind nicht mal kursiv gedruckt, geschweige denn, dass es ein Glossar hinten gibt. Und ich war komplett irritiert. Das erste Mal bei Stoep oder was, wie auch immer man das ausspricht, dachte ich so, was soll denn das sein? Habe ich das gegoogelt? Okay, alles klar, südafrikanische Wort für Veranda. Und dann kam Melktat, das ist auch in so einem Satzzusammenhang, das hätte alles Mögliche sein können. Und dann dachte ich so, das ist bestimmt auch so ein Wort, habe ich das auch gegoogelt. Und erst dachte ich so, Was für eine Anmaßung, einfach so Wörter reinzuschreiben, die nicht jeder kennen kann. Es wird dann viel weniger. Und ich fand es dann irgendwie auch ganz cool.
Weil es so eine Atmosphäre schafft, oder?
Weil es ja, und weil es ein, also dieser Irritationsmoment, den man hat, den fand ich ganz gut dann. Es gibt ja diese Geschichte von Michael Ende, der in Jim Knopf das Wort Kalfatern benutzt, weil diese Lokomotive ja mit so Teer abgedichtet wird, damit sie schwimmen kann. Und das wird auch nicht erklärt. Also man kann es aus dem Zusammenhang sich erschließen, aber Michael Ende hat dann gesagt, er findet es wichtig, dass solche Wörter in Texten vorkommen, die Kinder aufmerken lassen. Und selbst wenn sie nicht sofort wissen, was es ist, oder es, ich meine, damals konnte man nicht googeln, aber sofort im Wörterbuch nachgucken. Es bleibt ihnen vielleicht im Gedächtnis und irgendwie erweitert es, das klingt immer so ein bisschen doof, erweitert es den Horizont, aber es gibt einem ja irgendwie was. Und deswegen fand ich es im Nachhinein ganz cool.
Ich mochte das auch, weil es schafft eine Atmosphäre. Man erahnt ja doch schon, um was es sich möglicherweise handelt. Also, dass die Melktat etwas zu essen ist, wird ja relativ schnell klar. Und mir geht das zum Beispiel auch oft so, ich habe relativ wenig Wissen in Botanik. Wenn ich also in einem Roman lese, dass jemand eine Azalee geschenkt bekommt, bin ich genauso ratlos.
Ach so.
Ich ahne, dass das eine Blume ist oder noch schlimmer im Englischen. Weiß dann erst recht nicht, was gemeint
okay.
ist. Und im besten Fall schaue ich aber nach und es bleibt bei mir hängen. So wie jetzt der Kasuarinenbaum.
Ja, da weißt du jetzt, der sieht einfach grün aus.
Also, ein Tipp von uns beiden. Das Haus der Türen von Tan Thuan Eng, übersetzt von Michaela Grabinger. Es ist bei Dumont erschienen, hat 365 Seiten und kostet 24 Euro. Und danach am besten auch noch die Kurzgeschichten Der Kasuarinenbaum von William Somerset Maugham lesen. Somerset Maugham war damals ja auch wirklich berühmt dafür, sehr explizite Sexszenen für die damalige Zeit zu beschreiben, was für viele Skandale sorgte. Aber ich sage mal, das ist nichts im Vergleich zu dem, was wir heute gelesen haben.
Und zwar aus einem Genre, über das zurzeit viel gesprochen wird. Also nicht erst seit gestern, aber doch immer häufiger im Moment, weil diese Bücher nicht ganz unproblematisch sind.
Das zeigen schon die Triggerwarnungen, die wirklich zuhauf in diesen Büchern, auf diesen Büchern stehen. Denn Dark Romance, das ist zwar in der Regel ein Liebesroman, also die Romance steht da schon auch mit Grund. Aber typisch für das Genre sind toxische Beziehungen, Gewalt, meistens sexuelle Gewalt, Folter, Mord, Drogenmissbrauch, Entführung und fadenscheinige morally gray Charaktere. Außerdem sollen diese Bücher spicy sein, also es werden explizite Sexszenen beschrieben. Und Smut ist ein weiteres Kriterium. Smut im Sinne von Schmutz, früher auch für Schmutzliteratur benutzt. Also Sachen, die in einem normalen Alltagsgespräch über Beziehungen wahrscheinlich nicht vorkommen würden.
Vielleicht können wir an dieser Stelle einmal sagen, wir wissen ja, dass viele Leute diesen Podcast mit ihren Kindern hören. Es könnte passieren, dass im Folgenden einige Dinge angesprochen werden, die man vielleicht nicht mit seinen Kindern diskutieren möchte. Vielleicht dann ein bisschen skippen. Könnt ihr ja, die Timecodes seht ihr ja bei uns in den Shownotes. Denn wir sind hier in ein Genre eingetaucht, das für uns auch, also für mich zumindest, relativ neu war. Allerdings de facto gar nicht neu ist. Das gibt es schon ganz lange. Vor allem früher im Self-Publishing. Also die Bücher sind früher vor allem im Selbstverlag erschienen. Aber so 2022 ungefähr haben die Verlage gemerkt, hier gibt es etwas, das wir nicht im Programm haben, das sich aber offensichtlich sehr gut verkaufen lässt. Und dann sind auch die großen Verlage eingestiegen in dieses Geschäft. Erst noch ein bisschen verhalten, aber dann immer stärker. Allein 2024 wurden doppelt so viele Dark Romance-Titel verkauft wie im Jahr davor. In den Buchhandlungen, jeder wird es wahrscheinlich inzwischen gesehen haben, sind Tische voller Dark Romance-Bücher. Verlage zahlen große Summen für Rechte aus dem Ausland. Und es entstehen ja auch immer neue Imprints bei den Verlagen, die sich allgemein so New Adult auf die Fahne schreiben. Also nicht nur Dark Romance, aber eben ausdrücklich auch Dark Romance.
Das Genre ist also unglaublich beliebt. Es boomt richtig. Und wenn man sich dann die wirklich begeisterten Kommentare unter diesen Büchern bei Online-Portalen anschaut, dann hat dieses Genre auch viele, viele Fans. Die sagen, sie finden es großartig, wie spicy, wie sexy dort Sachen beschrieben sind. Sie finden es großartig, wie Grenzen überschritten werden. Sie finden es großartig, dass da aber eben auch Liebesgeschichten, wenn auch sehr unkonventionelle Liebesgeschichten, erzählt werden. Aber es gibt auch viel Kritik an diesem Genre, zum Beispiel, weil es eben toxische Beziehungen sind, weil dort auch ein Rollenklischee dargestellt wird, wo die Frau den Mann erst einmal sehr unterlegen ist, wo Männer sich nehmen, auch sexuell, was sie gerne möchten. Und die Frau hat das Ganze dann bitte gefälligst mitzutragen und empfindet dabei sogar noch eine gewisse Lust.
Gewisse ist gut. Also wir haben uns da mal so ein bisschen eingelesen. Wie gesagt, für mich waren es die ersten Dark Romance Bücher und ich war sehr erstaunt. Es war ein bisschen, als hätte jemand den Pornokanal im Hotel freigeschaltet. Also es sind absolut, glaube ich, insgesamt keine Bücher, über die wir hier sonst sprechen würden. Aber wir finden das Thema halt wichtig, gerade weil es da um Bücher geht, die sonst in unserer Bubble so nicht gelesen werden. Aber viele haben vielleicht Kinder oder Freundinnen, die das lesen. Und ich finde dann immer, man muss so wissen, was da abgeht. Was lesen die Jugendlichen heutzutage? Vielleicht auch, was lesen andere, damit man so ein bisschen Bescheid weiß. Das ist ja auch ein Ziel in unserem Podcast, dass man immer mal wieder ein bisschen über den Tellerrand hinausguckt. Und der Tellerrand ist diesmal ein anderer.
Deswegen haben wir uns eine Autorin eingeladen, die in der Dark-Romance-Szene schon zu den erfolgreichsten zählt. Eine Bestseller-Autorin, Alessia Gold, die mit ihrer Reihe Sinister Royals 7 Bände auf den Dark Romans Bestsellerlisten ganz oben stand. Sinister Royals, das sind die dunklen, ernsten Königlichen, könnte man sagen. Und wir haben Band 1 gelesen, Sinister Crown. Dort spielt einer dieser Royals eine Rolle, nämlich Tristan, der Erbprinz von Spanien. Und er führt ein Leben mit vielen Frauen, mit vielen Drogen, mit viel Alkohol und vielen weiteren Exzessen. Dann gibt es Maeve, eine junge Frau, die eine schreckliche Vergangenheit mit sich rumträgt, an die sie sich aber nicht erinnern kann.
Und die wir auch nicht kennen.
Wir erfahren im Prolog ein klein wenig, worum es sich hätte handeln können. Dort
Es sind Schläge im Spiel,
es fließt Blut, es ist sehr gewalttätig. Und Maeve wacht aber eines Tages in einem Feld auf, kann sich an nichts erinnern, hat nur ihren Ausweis und ihren Namen und stellt fest, sie ist bei einem sehr teuren College angemeldet. Und in diesem College trifft sie Tristan, der gerade dabei ist, mit seinen Leibwächtern offenbar eine Frau zu vergewaltigen. Und Maeve schaut zu, schafft es nicht wegzugehen und wird damit natürlich auch zu einer Zeugin. Und als später bei einer zweiten solchen Szene, die sie beobachtet von Tristan und seinen Leibwächtern, die Frau hinterher tot aufgefunden wird, ist plötzlich auch ihr Leben in Gefahr. Und Tristan beschließt, gemeinsam mit seinen Leibwächtern dafür zu sorgen, dass sie nicht verrät, was sie gesehen hat. Auf eine ungewöhnliche Art. Sie muss die Freundin von Tristan sein.
Sie muss die Fake-Freundin von Tristan sein. Und sie muss es sich gefallen lassen, dass sie sowohl von Tristan als auch von seinen beiden Bodyguards kontrolliert wird. Auch sexuell. Also sie wird schon auch zu sexuellen Dingen gezwungen von 3 Männern, die sie aber eigentlich auch will. Man weiß es nicht so genau. Also ihre Meinung ändert sich darüber.
Es bleibt vieles offen. So. Also ein Buch,
können wir uns einigen,
wo gerade auch im ersten Band viele Geheimnisse noch nicht aufgelöst werden. Und ich bin sehr gespannt, was die Autorin dazu zu sagen hat, denn wir haben sie heute eingeladen.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Nämlich Alessia Gold. Hallo Alessia.
Hallo ihr beiden.
Du bist ja netterweise extra in ein Studio in Berlin gefahren, damit wir eine Leitung schalten können, um dich in wunderbarer Qualität hier zu haben. Noch lieber hätten wir dich natürlich bei uns im Studio gehabt, aber eben mal so von Berlin nach Hamburg fahren, das ist natürlich ein bisschen aufwendig.
Ja, leider.
Wir haben ja schon vorhin ein bisschen gequatscht, Jan und ich, dass wir uns etwas eingearbeitet haben in dieses Genre. Das ist wirklich für uns beide neu gewesen. Und da haben wir natürlich auch unter anderem ein Buch von dir gelesen. Erzähl uns und unseren Hörerinnen und Hörern doch mal, was daran Dark Romance ist.
Also die Reihe macht vor allem aus, dass es auch Dark Romance mit White Shoes oder Reverse Harem ist. Das heißt, wir haben mehrere Männer und eine Frau. Und wir haben...
Warte, wenn ich ganz kurz einhaken darf.
Ja.
White Shoes.
White Shoes ist, warum soll man sich entscheiden?
Also weiße Schuhe?
Nein, White Shoes, also warum entscheiden?
White Shoes, warum entscheiden, okay. Ja.
Nicht White Shoes.
Wir sind ganz neu auf diesem Gebiet.
Genau, das heißt also, wir haben halt mehrere Männer, wir haben eine Protagonistin und sie muss sich am Ende für keinen davon entscheiden.
Deswegen auch Reverse Harem, weil beim Harem man... Zunächst einmal denkt ein Mann und viele Frauen. Hier ist es umgekehrt.
Da haben wir es dann einmal umgedreht, genau.
Was glaubst du denn, warum dieses Genre so boomt?
Ja, da würde ich gerne mal kurz so einen Schlenker zurück machen. Weil ich zum Beispiel habe angefangen, Dark Romance zu lesen, als mich so die ganz normalen New Adult Romane gelangweilt haben. Und ich glaube, dass viele junge LeserInnen, die das heutzutage entdecken für sich, das Genre, dass sie ein ähnliches Gefühl haben. Also, dass sie einfach mal etwas Neues, etwas, was Grenzen sprengt, lesen möchten.
Grenzen sprengen, ist das vielleicht etwas, was ja, was man bewusst sucht, dass man sich auch überraschen, überfordern lassen möchte von dem, was da passiert?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, wir, also da nehme ich mich jetzt auch mit rein, wenn ich halt selber lese, wir wollen dann etwas lesen, was wir in unserer Realität eben nicht haben. Wir wollen in einem sicheren Rahmen das lesen, was Grenzen sprengt. Wir wollen ja über unseren eigenen Tellerrand hinaus gucken, einfach mal in etwa eine andere Realität einzutauchen, ohne dass es gleich Fantasy ist.
Kann man das mit Krimis sonst auch vergleichen, wo ja auch die These immer ist, man liest das, weil man möchte, dass die Morde woanders geschehen, aber bloß nicht im eigenen Leben?
Ja, ich finde auf jeden Fall schon, nur dass wir dann eben noch diesen Liebesroman-Aspekt mit drin haben.
Also das würde bedeuten, übertragen, man möchte, dass diese Art von Sex woanders geschieht, aber nicht bei sich zu Hause und deswegen liest man darüber, denn mit Sex hat es ja immer zu tun.
Also man möchte nicht, dass dieser Sex woanders vorkommt. Aber in der Literatur darf er so in der Art und Weise eben vorkommen.
Genau. Also das sind jetzt keine sexuellen Sehnsüchte, die Leute da ausleben, die das lesen, sondern...
Ja, da kann man dann auch wieder differenzieren. Es gibt natürlich dann auch so Spielarten wie BDSM oder solche Sachen, die natürlich auch teilweise in Dark Romance vorkommen. Die Szenen sind halt häufiger vorhanden als, ich sag mal, in einem normalen Liebesroman. Sie sind intensiver geschrieben, sie gehen über Grenzen hinaus, haben aber teilweise eben auch wirklich nur, ich sag mal nur, ja eben so ein paar Kinky-Elemente, die eben auch in einem ganz normalen Schlafzimmer schon vorhanden sein könnten.
Wie wichtig ist denn das Explizite an den Sexszenen? Denn das, es gibt ja auch diese Bewertung, wie spicy sind diese Romane. Wie wichtig ist es, dass da wirklich eben es nicht nur ein bisschen kinky ist, sondern genau beschrieben wird, was passiert?
Ja, ich glaube, es ist schon sehr wichtig, wobei ich auch der Auffassung bin, Dark Romance würde theoretisch auch ohne explizite Szenen funktionieren. Warum? Aber sie sind so ein bisschen so das Tüpfelchen auf dem I.
Meinst du das wirklich? Also meine These wäre, dass die Leute das eigentlich deswegen lesen.
Doch, also die Rückmeldung, die ich so bekomme, so auf Instagram, ich mache auch gerne so Umfragen oder mache mal so einen Fragesticker in meine Story. Es geht sehr, sehr viel um moralische Abgründe, es geht sehr viel um Charakterentwicklungen. Es geht gar nicht so sehr um den Sex.
Wenn man sich tatsächlich auch die Kommentare durchliest unter deinen Büchern bei den Online-Portalen, dann würden eben ganz oft die Charakterentwicklungen
gelobt.
Der Prinz zum Beispiel, wie der sich am Ende verwandelt, dass der dann eben vom Bad Boy zu einem wesentlich verständnisvolleren Boy am Ende wird. Das wird von allen sehr hoch gehandelt. Dann eben auch, da gibt es ja noch den Freund von Maeve, Ilyan, der irgendwo auftaucht und wie der beschrieben wird. Also da gibt es natürlich auch die, die geben dann 5 heiße Peperoni, weil sie sagen, das ist ganz besonders toll auch beschrieben. Es wird an deinen Büchern auch gelobt, dass das besonders gut gelingt. Aber tatsächlich geht es sehr viel doch darum, was für Entwicklung durchlaufen diese Menschen.
Genau.
Durch die Herausforderung.
Und die ist, also diese Entwicklung, die ist bei Dark Romance eben auch sehr, sehr groß, eben weil wir am Anfang einen wirklich sehr, sehr dunklen Charakter haben oder eben auch gleich mehrere davon. Die sind schon böse, die gehen weit über alle möglichen Grenzen hinaus. Aber bei meinen Büchern, ich kann ja jetzt auch wirklich nur für meine Bücher sprechen, da ist es am Ende immer so, dass die Protagonistin wirklich ihre 1, 2, 3, 4, 5 Love Interests hat, die für sie dann wirklich die Welt in Brand stecken würden und sie auf Händen tragen.
Ich meine, es geht ja schon, hast du ja auch gesagt, viel um toxische Beziehungen und moralische Grauzonen. Es wird schon auch Gewaltverherrlichung reproduziert. Vergewaltigung, können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Frauen sind in untergeordneten Rollen, zumindest am Anfang. Das kann sich ja am Ende nochmal umkehren. Aber hast du damit kein Problem, das so zu schreiben?
Also erstmal ist das ja erstmal so auf den ersten Blick. Also wir haben so diesen ersten Schockblick, wenn wir so anfangen, dieses Buch zu lesen. Diese sehr, sehr toxische Beziehung. Wir haben diese sehr krassen Männer-Machtstrukturen und dann erstmal so die gegensätzliche Protagonistin. Aber wenn man so ein bisschen genauer hinguckt und wenn man sich dann auch die Entwicklung anguckt, dann würde ich schon sagen, dass es eigentlich doch immer sehr um die Frau geht und darum, dass sie doch die meiste Macht hat. Und ich glaube, da liegt dann auch wirklich der Reiz von dem Genre. Und das ist auch das, warum viele das dann eben auch lesen, einfach um die Kontrolle zu behalten über solche Szenen, genau.
Warum hast du gesagt, ich möchte Dark Romance schreiben, als du beschlossen hast, Bücher zu schreiben? Was hat dich so sehr daran fasziniert, dass du gesagt hast, das ist das Genre, wo ich mich als Schriftstellerin sehe?
Ja, einfach, weil man mehr Möglichkeiten hat. Also mich haben schon immer so diese sehr, sehr dunklen Charaktere interessiert. Ich wollte wirklich tief in ihre Psyche rein. Ich wollte wissen, was sie ausmacht. Ich wollte wissen, was ist ihnen in der Vergangenheit passiert. Weil es geht natürlich immer darum, wieso ist so ein Charakter geworden, wie er geworden ist.
Schlimme Kindheit.
Wie wirkt sich das auf sein auf seine Realität, auf sein Leben aus? Und wie kann man das ändern? Wie kommt man da wieder raus? Da hat man halt in der Dark Romance ganz andere Möglichkeiten als in einem normalen New Adult Roman. Man kann halt wirklich tief, tief rein in die Abgründe. Man darf sie darstellen, so wie sie sind. Man darf sie wirklich dunkel gestalten. Ja, und das ist eine Herausforderung, aber auch sehr spannend.
Ich habe auch so mit Verlagen gesprochen über das Thema und viele ziehen tatsächlich ja eine Grenze bei der Schilderung von Non-Con, also Non-Konsens, also keine Einverständnis zum Sex, also sprich Vergewaltigung. In anderen Ländern ist das übrigens anders, also da wird es durchaus auch in Büchern geschrieben. Erlaubt ist nur Dub-Con, auch ein neues Wort für mich, wir haben sehr viele neue Wörter gelernt, also dubious Konsens,
genau.
Also man weiß nicht genau, ob eigentlich eine Einverständniserklärung vorliegt oder nicht. Mhm. Ist das bei deinem Verlag auch so, dass die sagen, okay, nee, also jetzt bei Non-Konsens würden wir sagen, nee, das verlegen wir nicht?
Nee, in meinem Verlag, da durfte ich das schreiben, wie ich das schreiben wollte. Ich kenne auch einige Verlage, auch einige Dark Romance Verlage, die übersetzen zum Beispiel auch sehr viel. Ich habe auch den Eindruck, vor allem amerikanische Romane, Dark Romance Romane, die dürfen da sehr, sehr viel.
Schreibst du denn auch tatsächlich auch Vergewaltigungsszenen?
Das ist schwer so zu beantworten, weil ich sehr, sehr mit den Grenzen spiele. Mhm. Ich deute sie manchmal an. Ich würde jetzt keine reine Vergewaltigungsszene schreiben, einfach weil ich sie schreiben will, einfach weil es schockieren würde, sondern sie muss halt immer irgendeinen Sinn für die Geschichte machen.
Wo ist denn sozusagen deine moralische Grenze? Also gibt es irgendwas, worüber du nicht schreiben würdest?
Ich habe zwei sehr feste Grenzen, das sind einmal Tiere und Kinder. Die kommen immer gut bei weg, mit denen passiert nichts. Und ansonsten sind die Grenzen aber fließend, beziehungsweise ich schreibe halt wirklich nur das, was für die Geschichte irgendwie noch im Kontext ist, was wichtig ist, was ich irgendwie erklären kann. Also da, wo es aufhört, Sinn zu machen und ich es nicht mehr erklären kann, da schreibe ich auch nicht.
Wie recherchierst du denn sowas? Also ich meine, ja, wie so eine Massenvergewaltigung abläuft, weiß man ja nicht unbedingt.
Das ist eine Massenvergewaltigung, schreibe ich auch nicht.
Okay, gut, also das ist jetzt ein bisschen das war jetzt sehr überspitzt. Ich sage mal, so eine Massensexszene, ich korrigiere, in Massensexszene, weil weiß man ja nicht unbedingt. Also ich meine, denke ich mir so.
Ja, aber tatsächlich wissen das ja auch die LeserInnen nicht. Das ist dann so ein bisschen so diese Grauzone, die man ja dann auch in einem Krimi findet, wenn da zum Beispiel ein Mord geschildert wird. Oder wenn der halt dann wirklich sehr, sehr ausführlich beschrieben wird. Da ist man dann eben wirklich in einer Fiktion. Da muss man sich auf meine Fantasie verlassen.
Okay.
Wo du gerade den Krimi auch nochmal angesprochen hast, es gibt ja viele Romane, in denen es explizite Sexszenen und Gewaltszenen gibt. Mhm. Einige davon kriegen auch Nobelpreise. Ich erinnere mich an Gabriel Garcia Marquez, der darüber schreibt, wie sich ein alter Mann eine Minderjährige zum Geburtstag wünscht als Sexpartnerin. Trotzdem wird das Thema Dark Romance immer so mit spitzen Fingern angefasst. Warum?
Ja, ich denke schon, dass es daher kommt, dass Dark Romance jetzt einen sehr, sehr schnellen Aufstieg hingelegt hat, der eben auch durch TikTok kam. Und TikTok, da wissen wir ja, da sitzt dann das junge Publikum. Die werden dann natürlich auch mit sehr hübschen Covern gelockt. Da sind dann ja sehr oft so Blümchen drauf und das ist sehr schön und das liegt dann auch sehr, sehr präsent in den Buchhandlungen aus. Und ich glaube, da greifen dann auch viele Leute zu den Büchern, die sich etwas anderes davon erwarten.
Bereitet dir das auch Sorge, dass deine Bücher von 13-, 14-Jährigen gelesen werden könnten?
Ja, also das möchte ich nicht. Ich mache, was ich tun kann. Also ich schreibe Triggerwarnungen. Ich schreibe halt auch vorne nochmal extra rein. Das ist für ein erwachsenes Publikum gedacht.
Also im Buchladen sind ja oft die Tische, es gibt ja wirklich riesige Tische voll mit Dark Romance Büchern, die so aussehen, wie du es gerade beschrieben hast. Ich habe jetzt hier auch noch eins liegen. Da sind so erhabene Schmetterlinge drauf, hat auch so einen Schmetterlingsfarbschnitt. Das sieht irgendwie so ganz romantisch aus. Mhm. Würde man nie im Leben darauf kommen, was da drin ist. Ist allerdings ein Aufkleber drauf, steht Dark Romance. Unsere Leseempfehlung ab 18 Jahren. Und ich sehe das im Buchladen auch, dass da über den ganzen Tischen auch relativ deutlich steht, das ist für erwachsene Leserinnen und Leser. Aber am Ende lassen sich ja vielleicht 13-Jährige erstens vom Reiz des Verbotenen locken und zweitens von schönem Farbschnitt. Und niemand wird sie wahrscheinlich daran hindern, da ihr Taschengeld auszugeben. Also es gibt ja kein FSK für Bücher in dem Sinne, wie bei Filmen, wo das wirklich kontrolliert wird. Also vielleicht fragt man im Buchladen mal nach dem Ausweis, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt.
Also ich habe tatsächlich schon mitbekommen, dass es teilweise gemacht wird. aber selten.
Ja, und es ist einfach de facto nicht verboten, dass wer auch immer diese Bücher kauft und dann zu Hause hat und auch liest. Hast du denn eine Idee, was man dann noch tun könnte, um junge Leserinnen zu schützen? Denn, also nach dem, was ich jetzt gelesen habe, finde ich schon problematisch, weil ja da auch ein Bild von sexuellen Beziehungen entsteht, was man vielleicht mit 13 nicht unbedingt haben sollte. Sagst du ja auch selber.
Ja, wir bräuchten halt generell mehr Aufklärung in den Buchhandlungen. Einfach, dass die Dark Romance-Ecke auch nicht genau in der Jugendbuchabteilung steht, sondern so ein bisschen weiter weg. Aber sehr, sehr wichtig finde ich die Medienbildung tatsächlich.
Also, das, was wir gerade machen.
Ja.
Oder?
Genau, das müssten, ich glaube, also es müsste auch sehr viel von den Eltern kommen, dass die Eltern auch wissen, was ihre Kinder oder ihre jugendlichen Kinder lesen.
Total.
Worum es da geht, was die Gefahren davon sind.
Deswegen haben wir es ja auch zum Thema gemacht.
Ja.
Und auch an dieser Stelle schon mal der Ratschlag an alle Eltern von jüngeren Mädchen vor allem. Also sind ja wahrscheinlich hauptsächlich Mädchen, die es lesen. Ja. Jungs sollten es allerdings auch nicht lesen in einem gewissen Alter. Das könnte auch ein sehr falsches Bild vermitteln. Also auf jeden Fall mal so ein Buch lesen. Mhm. Man sollte es wissen, was da drin steht. Denn wir haben am Anfang gesagt, mein Überraschungsfaktor auf einer Skala von 1 bis 10 lag tatsächlich bei 9. Weil ich jetzt mein erstes Dark Romance Buch gelesen habe und ich dachte schon so, holla.
Ja, da darf ich da noch eine Unterscheidung ansprechen. Mhm. Ich komme noch aus einer Zeit, da war Dark Romance halt wirklich noch so ein Nischengenre auf Amazon. Das heißt, es waren vor allem halt auch so E-Books.
Self-Publishing.
Es kam aus dem Self-Publishing, genau. Man hat sich, wenn man da so drin war und wenn man sich dann so ein bisschen so reingearbeitet hat und reingebuddelt hat in den Algorithmus von Amazon, und da hat man dann immer dunklere Bücher gefunden. Und das waren dann eben wirklich so die Dark Romance Bücher. So, und so sind meine Bücher eben auch noch, wobei ich da sogar noch Filter drin habe, würde ich mal sagen. Ich glaube, die Bücher, die jetzt sehr viel unter Dark Romance vermarktet werden, das sind eher so Bücher, die ich persönlich so in die Richtung Romance Suspense stecken würde. Das heißt, das sind dann, weil wir den Antagonisten nämlich nicht als gleichzeitigen Love Interests haben. Die Gefahr, die kommt von außen, also jemand anderes. Und natürlich, wenn man dann mit so einer Erwartung an so ein anderes Buch rangeht, dann ist man natürlich erstmal schockiert. So.
Mein Überraschungslevel war dann auf der positiven Skala, wie viel Handlung am Ende auch da drin ist.
Das ist
eben auch die Entwicklung der Charaktere. Sexszenen, das ist ein offenes Geheimnis, lese ich grundsätzlich nicht so gerne. Deswegen war ich nicht überrascht, dass es sie gibt, sondern sie gibt.
Hast du die alle überschlagen?
Nein, ich hab jede Seite gelesen.
Ah.
Und finde auch da, also bei allem Toxischen, es sind auch Sachen, die man auch in Büchern liest, die ganz normal als belletristisches Erwachsenenbuch verkauft werden teilweise.
Ja, das
vielleicht nicht so gebündelt wie in diesem Roman.
Ja, aber die sind dann schon ein bisschen länger.
Szenen dann schon und etwas länger und ausführlicher.
Ja.
Aber sag mal, du hast das ja schon ein bisschen angesprochen, dass Dark Romance ist schon immer ein Genre gewesen mit sehr vielen Fans auch. Mhm. Die auch, ne, also mit einer richtigen Szene, auch Verlage, die sich darauf spezialisiert haben, was halt Leute wie wir gar nicht so richtig mitgekriegt haben.
Ja.
Wie ist es denn für dich, der Unterschied jetzt, wenn das überall in den Buchläden liegt und wenn du auch sagst, dass das Genre so ein bisschen verwässert wird, was kriegst du denn sozusagen von deiner Fanszene dann zurück jetzt?
Also ich sehe es schon ein bisschen schwierig und bin ja auch immer selbst am Reflektieren und am zu gucken, wie ich jetzt selbst damit umgehe und was es für mein eigenes Schreiben bedeutet. Ich habe halt auf der einen Seite so die LeserInnen, die wirklich mehr fordern, also die sagen, das ist alles noch nicht dunkel genug und wir brauchen das noch dunkler und wir brauchen noch mehr und wir brauchen ja wirklich die ganzen Grenzen, die überschritten werden. Und dann habe ich auf der anderen Seite eben auch die sagen, ja, also das, was ich eben beschrieben habe, so dieses leichte, dieses mehr dunkle, was jetzt gar nicht nach meiner Definition so dark ist. Und da stehe ich so ein bisschen zwischen den Stühlen und versuche dann natürlich irgendwie so einen Mittelweg zu finden.
Mhm. Wie war das denn, als du beschlossen hast, du schreibst jetzt diese Bücher in deinem Freundes-, Bekannten-, Familienkreis? Hast du denen das gleich erzählt? Durften die alle Probe lesen oder wie waren da die Reaktionen?
Ja, also ich habe erstmal auch mit New Adult angefangen und als ich dann gesagt habe, ja, jetzt wird es ja ein bisschen dunkler und hier geht es um ein paar mehr Männer, da waren die Reaktionen tatsächlich auch echt gut. Meine Eltern wissen auch, was ich schreibe.
Und lesen die das?
Die lesen das teilweise, glaube ich.
Oh, und wie geht's dir damit?
Ja, es muss jetzt nicht unbedingt sein, aber es ist auch okay.
Aber ihr redet dann nicht beim Nachmittagskaffee nochmal im Detail über einzelne Szenen?
Nein, das machen wir nicht.
Für die, die nun sagen, das könnte aber doch ein Genre für mich sein, was wäre denn jetzt mal losgelöst von deinen Büchern so ein Klassiker, wo du sagst, zum Einstieg in Dark Romance, das wäre genau das richtige
Dark
Buch.
Romance-Klassiker. Würdest du sagen, dass 50 Shades of Grey eigentlich ein Dark Romance-Klassiker ist?
Nein.
Nein.
Also das ist tatsächlich auch immer die erste Frage, die mir gestellt wird, wenn jemand hört, dass ich Dark Romance schreibe, so von wegen so, ach, du schreibst 50 Shades of Grey. Dann sage ich immer nein. Also das würde ich tatsächlich einfach nur so in einer BDSM-Erotik-Genre schieben.
Ist nicht dark genug.
Das ist tatsächlich nicht dark. Ich meine, der, wie heißt da der Protagonist? Der macht doch auch sogar...
Wie heißt der nochmal?
Edward
Christian Grey. Und der macht doch dann auch noch einen Vertrag mit ihr und da gibt es dann Safe Words und alles. Mhm. Das ist doch alles ganz, ganz abgesprochen und sicher. Und da geht es zwar viel um Sex, aber eben abgesprochen und ist eben halt einfach nicht dark.
Okay, ist nicht dark.
Also wem 50 Shades of Grey zu langweilig war, der kann zu den Büchern von Alessia Gold greifen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst mit uns in
dieses
Genre eingetaucht
bist. Danke, dass ich da sein durfte. Vielen Dank.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Es war ein richtig nettes Gespräch mit Alessia. Ich krieg's trotzdem nicht so ganz zusammen mit den Sachen, die sie schreibt.
Du bist nachhaltig schockiert, oder? Von den Büchern?
Ja, was heißt schockiert? Also, ich hätte wirklich nicht gedacht, ich glaube, ich hätte einfach nicht gedacht, dass es so dark ist. Findest du nicht, dass daraus ein gesellschaftliches Problem entstehen kann, wenn viele Leute diese Bücher lesen, dass da ein komplett falsches Bild A von Sexualität und zwar am Ende, sorry, auch von Frauenrollen entsteht? Es gibt am Ende immer diesen Konsens. Also, es ist keine Vergewaltigung, aber also ich weiß nicht, irgendwie so drei Männer gleichzeitig in verschiedenen Körperöffnungen?
Du, es ist nichts, wirklich nichts, was ich in meiner Freizeit freiwillig lesen würde. Also ich werde jetzt nicht die restlichen Bände dieser Reihe noch lesen. Und natürlich ist das ein Frauenbild, was ich nicht gut finde. Natürlich ist das ein Frauenbild, wo man nicht hinterher rausgehen sollte und sagen sollte, alle jungen Mädchen, werdet bitte so. Deswegen finde ich beim Thema Jugendschutz ganz klar, da muss man aufpassen, dass das nicht in die Hände von Minderjährigen gerät. Auf der anderen Seite, wenn jemand solche Bücher schreiben möchte oder wenn jemand solche Bücher lesen möchte, dann sollen sie das doch tun.
Also ich denke, solange das in so einer speziellen Bubble ist, ne? Also es gibt ja auch so BDSM-Bubbles, also jetzt mal nicht nur auf Bücher bezogen. Und da denke ich auch so, okay Leute, macht was ihr wollt. Aber dadurch, dass das jetzt so groß geworden ist, weil natürlich viele Verlage das große, große Geschäft wittern, also diese Buchstapel in den Buchhandlungen, in den großen Buchhandlungen, die kommen ja nicht von ungefähr. Ich finde, das ist schon eine Gefahr, weil wo ist denn die Grenze 18? Also mit 17,5 sehen wir, ist ein Problem. Ich finde, es ist genauso ein Problem mit 18, mit Anfang 20, weil man ja nicht davon ausgeht, dass das Frauen sind, die aus einer bestimmten Bubble, wo sie merken so, meine Sexualität ist irgendwie so und so und deswegen interessiere ich mich für Sachen, die vielleicht andere Leute ungewöhnlich finden, sondern die werden da so reingeschmissen, weil das so ein Geschäftshype ist und denken dann vielleicht, das ist total okay, wenn mich ein Typ einfach an den Haaren zieht, auf den Boden schmeißt, mir die Kehle zudrückt und möglicherweise empfinde ich da an irgendeinem bestimmten Punkt auch Lust. Lass mal ausprobieren. Ich finde es schwierig.
In diesen Büchern werden viele dieser Szenen ja aber auch so dargestellt, dass das nicht okay ist. Also es ist ja nicht ein reines Genre, wo das alles verherrlicht wird. Sondern
naja, also da würde ich, glaube ich, nicht mitgehen.
Dann haben wir schon, vielleicht andere Bücher gelesen.
Andere Bücher. Also in denen, die ich gelesen habe, also auch das von Alessia Gold, das wird schon, finde ich, also was heißt schon verherrlicht, aber am Ende findet sie es alles super. Also sie explodiert vor Lust, andauernd. Egal, ob der Professor sie auf dem Schreibtisch oder halt diese drei Jungs.
Ja, aber wie viele Bücher lesen wir, wo wir sagen würden, also das sind hier aber Rollenbilder, die wir hochproblematisch finden. Wie viele Bücher habe ich gelesen, wo es selbstverständlich ist, dass ein 70-jähriger Professor mindestens drei junge Geliebte gleichzeitig hat plus seine Ehefrau. Vielleicht nicht gleichzeitig in einem Zimmer, aber auch sowas habe ich schon in ernsthafter Literatur gelesen. Und da runzelt man vielleicht ein bisschen die Stirn, aber da würde keiner sagen, man darf solche Bücher nicht mehr schreiben.
Nee, das würde ich auch gar nicht sagen, man darf solche Bücher nicht mehr schreiben. Ich sage nur, ich sehe das problematisch, nicht, dass jemand diese Bücher schreibt, auch nicht, dass bestimmte Leute diese Bücher lesen, aber dieser Hype, dass das so groß gespielt wird von den Verlagen, da fehlt mir auch an manchen Stellen ein bisschen Verantwortungsbewusstsein da.
Ja, bei den Verlagen würde ich dir recht geben. Da bin ich auch überrascht, welche Verlage jetzt alle mit Imprints an den Start gehen, wo ich solche Bücher gar nicht vermuten würde, weil natürlich ein bestimmter Verlagsname auch für eine gewisse Qualität steht oder auch für einen gewissen moralischen Kompass möglicherweise auch. Da gebe ich dir recht, wenn wir es mit Blick auf die Verlage geben, dass man solche Bücher in einer Fanszene liest, dass sie ihre Fans haben, die sich im Internet darüber austauschen. Das ist das, wo ich denke, da verstehe ich die Aufregung nicht ganz so sehr.
Ich will sozusagen nur ein Problembewusstsein schaffen. Und deswegen haben wir es ja auch gemacht. Deswegen haben wir uns ja dieses Themas auch angenommen, weil ich glaube zum Beispiel, dass viele Eltern nicht wissen, was ihre Kinder, also Kinder von, keine Ahnung, 16 bis von mir aus auch noch Anfang 20 lesen. Und ich finde, man sollte es wissen.
Dann haben wir jetzt ja Aufklärungsarbeit geleistet. Und die gute Nachricht in Anführungszeichen, es wird schon auf den ersten Seiten relativ schnell klar, auch wegen der Triggerwarnung, was in diesen Büchern sich findet. Man muss also gar nicht das ganze Buch lesen, um einen Eindruck davon zu bekommen, dass man es von bestimmten Menschen vielleicht fernhalten sollte. Und dass es für andere vielleicht genau das ist, was sie schon immer als neue Herausforderung beim Lesen gesucht haben.
Wir haben jetzt ja nur einen ersten oberflächlichen Eindruck gewonnen in dieses Genre Dark Romance und alle, die sich dafür interessieren. Ich kann noch mal einen Podcast empfehlen vom BR, Internet Girl, der Popkultur-Podcast nämlich. Und da gibt es auch eine Folge, die sich dem Thema Dark Romance widmet, noch mal ein bisschen anders, als wir das jetzt gemacht haben. Also wenn ihr euch da noch ein bisschen mehr informieren wollt, hört da gerne mal rein. Den Link packen wir in die Shownotes.
So, und jetzt aber dringend ein Stück Kuchen.
Ja.
Einmal durchatmen. Und dann kommen wir wieder zu Büchern, die mehr unserem
Lesegeschmack entsprechen. Da kommen wir zu etwas ganz anderem, kann ich ja schon mal andeuten.
Die All-Time-Favorites.
Ja, als All-Time-Favorite haben wir heute mal wieder ein Kinderbuch. Ausnahmsweise, obwohl Daniel nicht dabei ist, denn das ist ja eigentlich etwas, was Daniel sehr dringend braucht, sich mit Kinderbuchwissen auszustatten, was in seiner Kindheit irgendwie nicht passiert ist. Sondern wir haben heute eins, weil wir dazu eine Mail bekommen haben, nämlich Wilbur und Charlotte. Mhm. Auf Englisch heißt das Charlotte's Web, kennt man vielleicht auch eher unter diesem Titel. Wer das nicht kennt, es geht um ein Mädchen, Fern, die lebt auf einer Farm und da werden eines Tages mal wieder Ferkel geboren, aber eines davon ist so klein, dass der Vater sagt, das kommt eh nicht durch, das bringen wir direkt um. Und Fern, völlig entsetzt, nein, auf gar keinen Fall, wie kannst du denn dieses kleine, süße Schwein umbringen, das geht ja gar nicht. Und dann der Vater irgendwann sagt, ja, okay, pass auf, du kannst es mit der Flasche aufziehen. Und dann bekommt sie von ihrer Mutter eine Babytrinkflasche und Milch und dann zieht sie dieses Ferkel mit der Flasche auf, nennt es Wilbur und die beiden sind ein Herz und eine Seele. Aber Wilbur wird natürlich größer und muss dann irgendwann auf die Nachbarfarm umziehen, bekommt da einen Stall. Allein schon der Stall ist übrigens so schön beschrieben, weil ich war wirklich in diesem Stall drin, auf diesem Land. Weil ich fand diese Stallbeschreibung, man roch so das Heu und so, das fand ich ganz schön. Und da sind eben auch ganz viele andere Tiere, mit denen sich Wilbur anfreundet. Seine beste Freundin wird eine sehr kluge Spinne namens Charlotte. Und eines Tages kriegt man so mit, Wilbur soll geschlachtet werden, also den Weg eines jeden Schweines auf einem Bauernhof gehen. Und das möchte Wilbur verständlicherweise nicht. Und da gibt es dann zum Glück Charlotte, die sich einen Trick ausdenkt, um diese Schlachtung zu verhindern. Sie webt nämlich das Wort Prachtschwein in ihr Spinnennetz. Und morgens, wenn der Tau so auf dem Spinnennetz liegt, dann kann man das sehen. Und da kommt dann eben auch der Farmer rein und sieht so Prachtschwein auf dem Spinnennetz. Das ist ein Zeichen. Das bedeutet, ich habe ein ganz besonderes Schwein. Das dürfen wir auf keinen Fall schlachten. Das im Gegenteil, das muss gepäppelt und gepflegt werden. Das muss an Wettbewerben für das schönste Schwein teilnehmen. Kurzum, Wilbur ist tatsächlich durch Charlotte gerettet worden. Diese kluge Spinne. Kanntest du dieses Buch?
Ich kannte das Buch.
Vorher?
Ja, ich habe das, ich glaube, sogar schon als Kind gelesen oder als Jugendlicher. Kann das sein?
Na klar, das ist ja schon alt. Das kann gut sein. Es ist tatsächlich eines der Kinderbücher, die ich als Kind nicht gelesen habe. Ich habe es dann später mal gelesen, weil es eben auch gerade im englisch-amerikanischen Raum sehr, sehr bekannt, ein sehr, sehr bekanntes Buch ist. Miriam hat uns dazu geschrieben und sie hat das Buch ihrem Sohn vorgelesen abends. Sie schreibt, er im Bett, ich davor und es ist das einzige Buch, das ich heimlich, nachdem er eingeschlafen war, weitergelesen habe. Und schon beim Vorlesen musste ich so viel lachen und das Kind auch.
Was super ist für ein Kinderbuch. Vielleicht beim Einschlafen nicht ganz so gut, wenn man die ganze Zeit am Lachen ist.
Ich glaube, man ist aber nicht durchgehend am Lachen. Es ist ja zwischendurch auch schon
relativ tragisch. Es ist zwischendurch auch tragisch, das stimmt. Was ich daran so mochte, ist, dass eine Spinne der heimliche Held ist. Denn Ich hatte als Kind ja Angst vor Spinnen. Wir wohnten auf dem Dorf, wo es viele Spinnen gab. Echt? Und dann plötzlich zu sehen, dass eine Spinne durchaus auch ein Liebeslebewesen sein kann, das fand ich an diesem Buch besonders schön. Ich habe die ganze Zeit eine ganz andere Spinne vor Augen. Ich habe gerade versucht, das Cover zu finden, die viel runder ist mit so kleinen Kulleraugen, also so eigentlich so ein kleiner grauer
Wuschelball,
Spinnenball. Aber dieses Cover sieht ganz anders aus.
Ja, das ist die Diogenes-Ausgabe. Tatsächlich gibt es in Deutschland nur diese eine Taschenbuchausgabe von Diogenes. In England und in Amerika gibt es ganz viele verschiedene, also mit ganz vielen Bildern. Also die ist auch illustriert, aber schwarz-weiß. Also wirklich Bilderbücher auch und wirklich verschiedene Ausgaben, weil es da ein viel größeres Ding ist als bei uns. Und ich finde es so eine schöne Geschichte über Freundschaft, Natur, den Kreislauf des Lebens. Kleiner Spoiler vielleicht hier für die Erwachsenen. Achtung, 10 Sekunden sonst vorspulen. Charlotte, die Spinne, stirbt am Ende, nachdem sie aber 514 Eier gelegt hat, die Wilbur wiederum davor rettet oder mitnimmt, damit sie bei ihm im Stall schlüpfen, die ganzen 514 Spinnenbabys. Und 3 davon bleiben dann auch bei ihm im Stall und sind dann seine neuen Freundinnen.
Oh, also traurig und schön
zugleich. Traurig und schön zugleich.
Und es wäre so ein schönes Buch gewesen für Daniel und mich, denn wir haben ja über Tiere in der Literatur gesprochen, Tiere in Büchern. Das Ganze kann man in der ARD-Mediathek sich mittlerweile anschauen. Gemeinsam mit dem NDR Elbphilharmonieorchester haben wir da gespielt. Und eine Spinne hatten wir nicht dabei. Doch, natürlich, wir hatten eine Spinne. Thekla aus der Biene Maria.
Ach ja.
Aber nur die böse Spinne. Hier wäre mal die gute Spinne dabei.
Ja, und ein Schwein ist auch dabei. Noch diverse andere Tiere. Eine Gans spielt auch noch eine tragende Rolle. Also ja, das könntet ihr euch das fürs nächste Mal vornehmen. Also vielen Dank, Mirjam, für diesen Tipp. Habe ich mich gefreut, dass ich das jetzt noch mal gelesen habe und dass wir das jetzt auch einer breiten deutschen Leser- und Leserinnenschaft empfehlen können.
Ja, für mehr freundliche Spinnen.
Und auch in dieser Folge öffnen wir wieder die Tür zu Booktopus, zu unserem Eat, Read, Sleep Buchladen.
Der Buchladen.
Und da haben wir heute Tipps für 2 Kundinnen, weil beide nämlich etwas Ähnliches wollen. Johanna zum Beispiel braucht ein Buch für ihre Tante, die ihren Blumengarten liebt und Bücher und Filme mag, die wie die Serie Downton Abbey auf altehrwürdigen Landsitzen spielen. Elizabeth und ihr Garten von Elisabeth von Arnim hat sie mit großer Begeisterung gelesen. Auch die Krimis von Agatha Christie mag sie sehr. Und ich sehe schon, Katharina, bei dir müssten wahrscheinlich gleich 100 Tipps im Kopf durchrattern.
Ding, 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 ding. Aber wir haben noch Rebecca, die sucht eine Buchreihe, die sie möglichst im englischen Original lesen kann und die in Großbritannien spielt. Sie muss packend geschrieben sein und nicht zu flach. Sie schreibt, vielleicht kann ich durch den Tatort gut veranschaulichen, was ich meine. Ich hasse Münster, zu krampfhaft witzig für mich. Aber ich schätze Borowski und das Team aus dem Schwarzwald-Tatort. Mir hilft das nicht, weil ich gar keinen Tatort gucke. Hilft dir das weiter?
Vielleicht, also ich kenne den Münster-Tatort und weiß, was du meinst, Rebecca, wenn du sagst, zu krampfhaft witzig. Ich kenne viele, die das ganz toll finden, aber es ist vielleicht eher so ein Tommy-Jaud-Humor. Ich kann über die manchmal auch ganz gut lachen, aber man bekommt, glaube ich, schon so einen ungefähren Eindruck. Eine Buchreihe, die in Großbritannien spielt und packend geschrieben ist. Da fällt uns doch bestimmt was ein.
Auf jeden Fall kann ich die Krimireihe von Nicola Upson empfehlen, deren Protagonistin Josephine Tay ist, eine historische Person. Die war in den 1930er Jahren Krimiautorin und Theaterschauspielerin. Und die Bücher von Nicola Upson, das sind so Agatha Christie-artige Krimis. Das sollte also sehr gut passen für Johanna. Und auch ganz schöne Bücher, sehen auch ganz schön aus, erschienen bei Kain und Aber. Und immer kommen auch historische Persönlichkeiten vor, zum Beispiel Hitchcock in einem Band, Marlene Dietrich. Und es gibt sehr, sehr viele wunderbare Schauplätze in England. Wir hatten das schon mal in Folge 99 an, wir beide zusammen, als wir in Braunschweig auf dem Krimi-Festival waren. Und da hatte ich diese Reihe auch schon mal vorgestellt. Also kann man nochmal nachhören in Folge 99.
Ich habe die übrigens meiner Tante geschenkt, eine große England- und Krimi-Liebhaberin. Und sie war sehr begeistert.
Ach, das freut mich, das freut mich. Da sind inzwischen auch wirklich viele erschienen. Also wenn einem da der erste Band gefallen hat, dann hat man auf jeden Fall Stoff für weitere Lesewochen.
Ich habe auch eine Krimi-Reihe mitgebracht von P.D. James, auch eine große britische Krimi-Schriftstellerin, die sich auch aus Josephine Tay übrigens beruft und die eine Reihe geschaffen hat um den Kommissar Adam Dalgliesh, die auch in ganz viele altehrwürdige Klöster und Herrenhäuser und Universitäten und Landsitze führt und aber auch eine Reihe eher ist im Sinne von Agatha Christie. Natürlich wird jemand ermordet, aber es geht nicht um die Grausamkeit der Darstellung, sondern es geht darum herauszufinden, warum ist dieser Mord eigentlich geschehen? Was sind die Motive dahinter gewesen? Das ist eine Serie, die ich sehr geliebt habe, von denen es auch reichlich gibt. Also da kann man sehr gut einsteigen.
Das ist immer gut.
Da sollte doch auf jeden Fall was dabei sein.
Ich denke auch.
Und vor allem alles als Serie. Ihr könnt davon ganz, ganz, ganz viel lesen. So, nach so viel Einigkeit heute, Katharina.
Bis auf die Frauenrollen.
Ja, und ich muss schon mal vorwarnen, es wird gleich noch mal ein ganz klein wenig dark.
Oha.
Das Quiz.
So, soll ich beginnen?
Ja, gerne.
Ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen von unserem Oberthema Dark Romance und bin auf ein Buch gestoßen, das 1870 erschien, die Novelle Venus im Pelz. Mhm. Heute ein Klassiker der erotischen Literatur, damals ein Skandalbuch. Bekannt ist das Buch heute aber nicht so sehr wie sein Autor, der nämlich zum Namensgeber einer sexuellen Vorliebe wurde.
Oh Gott, da kommen wir ja nochmal Dark Ryan hier.
Wer hat die Novelle Venus im Pelz geschrieben?
Also erotische Literatur, haben wir ja heute schon festgestellt, ist offensichtlich bei mir grundsätzlich eine Bildungslücke, wobei ich schon Henry Miller und Anais Lin gelesen habe. Mhm. Aber dieses da kenne ich nicht. Venus im Pelz.
Also,
wer hat das? Weil, also ich
habe natürlich ein Multiple Choice.
Ich weiß es nicht.
Also, hat dieses Buch geschrieben der Marquis de Sade? Mhm. Hat dieses Buch geschrieben Leopold von Sacher-Masoch? Oder hat dieses Buch geschrieben Berthold Benjamin Blümchen? Als Namensgeber für den, naja.
Okay, das schließe ich mal aus. Obwohl, man weiß ja nie. Keine Ahnung, ich sag B.
B ist richtig. Der Leopold von Sacher-Masoch hat dieses Buch geschrieben und es geht darum, dass ein junger Mann zum Sklaven seiner Herrin, jener Venus im Pelz, werden möchte. Und deshalb ist der Masochismus tatsächlich nach diesem Autor, nach diesem Buch benannt, von Leopold von Sacher-Masoch.
Interessant. Man sieht schon so ein bisschen, wie wir beide hier irgendwie gestrickt sind, denn meine Frage bezieht sich auch ein bisschen auf die Folge, aber nicht auf den Dark Romance Teil, sondern eher auf den letzteren mit Kinder- und Jugendbüchern. Eine Nachricht aus der Buchbranche hat jetzt gerade sehr viele Leute sehr gefreut. Von einer super berühmten Buchreihe soll es nämlich nach vielen Jahren einen neuen Band geben. Von welcher? Weißt du das ohne Multiple Choice? Würde ich dir durchaus zutrauen?
Eine Buchreihe soll es ein... Irgendetwas rumort in meinem Hinterkopf, aber...
Weil du, glaube ich, teilweise den gleichen Menschen oder Verlagen oder Buchbranchen-Accounts bei Instagram folgst wie ich. Oder hättest du es schon mal sehen können? Aber ich mache dir ein Multiple Choice gerne. Also, gibt es einen neuen Band von A, Die wilden Hühner, Reihe von Cornelia Funke, B, Twilight, diese Vampirreihe von Stephanie Meyer oder vom Gryffalo, die Bilderbücher von Axel Scheffler und Julia Donaldson.
Okay, das, was bei mir rumorte, war etwas ganz anderes. Mhm. Das lasse ich also weiter mal rumoren und vielleicht kommt es dann irgendwann in Form einer neuen Quizfrage auf dich zu.
Ich bin gespannt.
Ich vermute, der Gryffalo könnte es sein.
Sehr gut. Wie kommst du darauf? Das stimmt tatsächlich. Nach 20 Jahren erscheint ein neuer Gryffalo-Band. Ich will immer Gryffalo sagen, weil mir ist das Englische irgendwie mehr im Kopf. Gryffalo, so ein seltsames Wort. Nach 20 Jahren kommt ein neuer Gryffalo-Band. Es gibt tatsächlich bisher auch erst zwei, also es ist eine relativ überschaubare Reihe. 99 ist der erste, also der Gryffalo erschienen und 2006 das Gryffalo-Kind. Und jetzt 2026, so lange müssen wir noch warten, erscheint ein neuer Band. Und alle sind wahnsinnig gespannt, elektrisiert, was, glaube ich, eins der erfolgreichsten Kinderbilderbücher überhaupt ist. Mal sehen, wie der neue Band heißt und worum es da geht. Sind wir gespannt.
Bestseller-Challenge, die Auslosung.
Hast du schon die Bestsellerliste geguckt?
Ja, habe ich.
Und?
Über Wolf Haas würde ich mich freuen.
Ja.
Wackelkontakt, das war ja mal auf der 1, wanderte dann immer weiter runter, aber noch ist es drauf.
Es ist drauf, es ist hier drin in der Dose.
Ich habe es schon gelesen, insofern würde es mein Leben einfach machen, aber bin ich überhaupt
dran? Ich glaube, du bist mit Daniel dran, oder?
Das
wissen wir nicht. Wir kennen unseren Dienstplan offensichtlich schon wieder nicht gut genug. Ich hatte schon mal mit dir, glaube ich, einen Wolf-Haas und das war mein erster Wolf-Haas.
Ja, Müll hatten wir
ja, und das fand ich so schrecklich. Deswegen wäre es für mich nicht schön, wenn jetzt Wolf-Haas gezogen werden würde.
Dieses Buch ist anders. Aber es ist ja noch gar nicht gezogen.
Davon hörte ich schon, aber ich weiß nicht, ob mich das beruhigen kann.
Dann ist Joël Dicker, glaube ich, wieder drin mit einem neuen Buch.
Darüber würde ich mich zum Beispiel freuen, weil ich gehört habe, dass das neue Buch nicht so langweilig sein soll wie die alten. Ich hatte Probleme mit den beiden letzten Bänden. Ich bin da nicht reingekommen.
Aber warst du so ein Fan von dem Fall des Harry Quebert?
Ja, und vor allen Dingen von der Geschichte der Baltimores. Mhm. Aber deswegen würde ich das Neue jetzt nochmal versuchen. So, dann wollen wir mal aber jetzt soll es mal losgehen hier.
Ja, bitte.
Soll ich ziehen? Wir wissen ja nicht, wer dran ist.
Ich ziehe gerne. Okay. Du hast gemischt, Surprise. Ich ziehe. Oh, hier ist was rausgefallen, das nehme ich nicht.
Oh Gott.
Also Martin Suter ist raus.
Ah, das ist eine gute Nachricht.
So, wir haben wirklich nicht gemogelt. Es ist Wolf Haas.
Oh nein.
Es ist Wolf Haas, der Wackelkontakt.
Wobei ich weiß ja nicht, ob ich, vielleicht bist du es ja mit Daniel.
Schauen wir mal.
Ich hoffe so sehr, dass du es mit Daniel bist. Oh mein Gott, ich will nicht noch so einen Wolf-Haas lesen. Na gut, lasst euch überraschen, wer euch in 2 Wochen begrüßen wird in diesem Podcast und wer dann bis dahin Wolf-Haas Wackelkontakt gelesen haben wird. Futter 2.
Genau, lest doch gerne mit. Gilt auch für dich, Katharina, selbst wenn du nicht dabei sein solltest. Freuen wir uns über eine Mail von dir, wie es dir denn gefallen hat. An eatreadsleep@ndr.de. Das könnt ihr natürlich auch alle tun, schreibt uns. Und da könnt ihr auch eure All-Time-Favorites hinschicken, wenn ihr sagt, dieses Kinderbuch sollte Daniel dringend auch einmal kennenlernen oder diese Dark-Romance-Geschichte lege ich euch als All-Time-Favorite ans Herz oder vielleicht auch William Somerset Maugham, was auch immer. Schickt uns das und wir freuen uns natürlich über eure Mails und über euer Feedback.
Genau, wir lesen immer alle Mails und versuchen auch immer alles möglichst bald zu beantworten, schaffen das aber nicht immer. Das soll euch aber auf keinen Fall davon abhalten, uns weiter zu mailen.
Irgendwann kommt die Antwort, manchmal vielleicht völlig unerwartet.
Ja, so schön.
Einiger Zeit.
Surprise-Antwort von Eat, Read, Sleep.
So, Katharina, wie viele Dark-Romance-Bücher wirst du denn jetzt in den nächsten Monaten noch lesen?
Also ich bin ganz froh, wenn ich erstmal keine lesen muss. Aber ich würde, wenn jetzt jemand sagt, dieser Dark-Romance-Roman ist wirklich was Besonderes und ich finde ihn toll, weil, würde ich mich nochmal drauf einlassen.
Aber vielleicht in der ersten Folge 2027.
Nein, würde ich durchaus machen. Also wie gesagt, ich habe ja nicht so richtig den Zugang dazu gefunden, aber wenn jetzt jemand den überzeugenden Roman für mich hat, würde ich den nochmal prüfen, für mich.
Denn das finde ich ja so spannend, dass wir hier wirklich alles ausprobieren und uns ja auch in viele Genres schon vorgetastet haben.
Ja.
Wo wir privat wahrscheinlich beide sagen würden, och, kann im Regal stehen bleiben.
Und es ist doch ich bin auf jeden Fall froh, dass ich es gelesen habe, weil ich jetzt einfach weiß, was da liegt in diesem Buchladen. Auf diesen großen, dunklen, die Cover sind ja schon auch alle so dark, ne? Auf diesen großen, dunklen Stapeln. Ich weiß jetzt Bescheid.
Ja, und ich werde jetzt wirklich in Buchhandlungen noch mal stärker darauf achten, wo diese Bücher da und vor allem wie sie auch aufbereitet sind. Denn das haben uns ja auch einige Buchhändlerinnen geschrieben, einige von euch, die sagten, sie wissen gar nicht wirklich, wie sie damit umgehen sollen. Nicht jede Buchhandlung hat ja auch so einen Extra-Abteil, wo man das reinstellen kann. Gut.
Gut.
Aber diese Melktat ist wirklich
so persönliches. Ist ganz gut, ne? Finde ich auch. Es gibt übrigens interessanterweise 2 Varianten, die zu backen. Eine für faule Leute, die geht ganz schnell und eine, die dauert ein bisschen länger. Da muss man ein bisschen mehr selbst machen. Kann ich vielleicht.
Darf ich fragen, welche du gemacht hast?
Die schnelle. Ich muss ja so viel Dark Romans lesen. Aber ist gut geworden.
Ist gut geworden.
Schnell und gut.
Und hell.
Eat, Read, Sleep.
Und jetzt haben wir wie immer noch einen Podcast-Tipp für euch und zwar Barbory und Rakas. In diesem Podcast arbeiten sich Ariana Barbory und Judith Rakas einmal quer durchs Alphabet und wieder zurück. Dabei besprechen sie Begriffe aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen.
Serviert zusammen mit unterhaltsamen Fakten teilen Ariana und Judith dabei ihre Gedanken zu A wie Achselhaaren, B wie Breathwork und Co. Jeden Freitag exklusiv in der ARD Audiothek und den Link haben wir euch natürlich wie immer in die Shownotes gepackt.